Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Schule ist besser als zu Hause. Ich mag Schule. Das sind Sätze, die Kinder geschrieben haben, die in Verhältnissen leben müssen, die schwierig sind, die sie bedrücken. Da ist Schule ein sicherer und Hoffnung bringender Ort. Wir schauen näher hin ins Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, wo eine Generation von Kindern ohne Schulbildung heranwächst, und nach Deutschland, wo geflüchtete Kinder noch mehr unter den Corona-bedingten Schulschließungen und dem Fernunterricht gelitten haben als alle ohnehin. In Hamburg ging es heute wieder los für alle Schülerinnen und Schüler. Auch dazu gleich mehr bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Es ist die Woche der ersten Schulstarts nach den Sommerferien und es geht seit Tagen bald zu wie im Taubenschlag. Hygienekonzepte werden erstellt, verworfen, angepasst an die steigenden Infektionszahlen. Masken ja oder nein? Am Montag noch gab es in Mecklenburg-Vorpommern am ersten Schultag keine Maskenpflicht. Jetzt doch. Auch in Hamburg, wo heute die Klassenzimmer wieder für alle Schüler offen waren, setzt man auf Masken und den Regelbetrieb für alle. Das Hin und Her im föderalen Deutschland wird wohl so weitergehen, bis in allen Bundesländern das neue Schuljahr eingeläutet ist. Und selbst dann muss flexibel auf die Corona-Lage reagiert werden. Volatile Konzepte, die passen nicht allen. Und so gibt es Kritik auch jetzt zum Schulstart in Hamburg am Corona-Konzept des Senats. Axel Schröder hat sich umgehört.
Noch einen Tag vor dem Schulstart wurden im Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium in Hamburg-Altona die letzten Vorkehrungen getroffen. In jedem Klassenraum gibt es nun Spender für Desinfektionsmittel an den Wänden. Richtungspfeile am Eingang und auf den Fluren sollen die Schülerschaft auf zwei unterschiedlichen Routen zu ihren Räumen leiten, erklärt Schulleiter Thomas Frey.
Die Klassenräume, die man am Ende des Ganges sieht, die werden hinten diese Feuertreppe benutzen. Die Schüler, die in den vorderen Klassenräumen sind, kommen durch das Haupttreppenhaus rein und raus.
Die Hamburger Vorgaben für die Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle gleichen denen in anderen Bundesländern. Lehrerinnen und Lehrer und ab Klasse 5 auch die Schülerschaft tragen in den Pausen und auf den Schulfluren eine Maske und halten Abstand voneinander. Erst im Klassenraum, auf dem eigenen Sitzplatz, darf die Maske abgenommen werden. Es wird regelmäßig gelüftet. Und wer Urlaub in einem Corona-Risikogebiet gemacht hat, muss erst einmal zu Hause bleiben. Der Schulhof des Emilie-Wüstenfeld-Gymnasiums wird unterteilt. Die Jahrgänge sollen unter sich bleiben, sagt Schulleiter Thomas Frey.
Wenn dann eine Infektion geschieht, dann geschieht sie innerhalb der Klasse. Das kann man schnell nachvollziehen. Im schlimmsten Fall muss dann der Jahrgang isoliert werden, aber eben nicht die ganze Schule oder ein ganzes Gebäude.
Heute Morgen pünktlich um 8 Uhr startete am Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium der Unterricht. Die meisten Schülerinnen und Schüler tragen vorschriftsmäßig einen Mundschutz. Die, die keinen haben, können sich im Schulbüro Ersatz besorgen. Dass der fast normale Schulbetrieb wieder anläuft, finden die meisten, aber nicht alle, gut.
Ich habe mich schon so ein bisschen auf die Schule gefreut, weil das ist schon irgendwie wieder so ein bisschen normaler und wieder ein bisschen Alltag, und ich mochte Schule immer ganz gerne und deswegen finde ich das schon ganz gut.
Weil es ist halt voll unnötig, jetzt so während Corona einfach alle wieder in die Schule zu schicken. Alle kommen aus anderen Ländern und jetzt irgendwie, wir haben heute eine Versammlung in der Turnhalle. So viel blöder kannst du es eigentlich nicht anstellen.
Ob das Senatskonzept einen sicheren Start ins neue Schuljahr wirklich gewährleistet, darüber gehen in Hamburg die Meinungen auseinander. Die Senatspläne hatten der zuständige Senator Thies Rabe und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher gemeinsam vorgestellt.
Es ist wirklich ein vertretbarer Schritt, den wir hier machen, unter infektionsmedizinischen Gesichtspunkten. Und er ist unter bildungspolitischen Gesichtspunkten sehr, sehr dringend. Auch unter sozialen Fragen ist das sehr dringend, dass wir jetzt den Kindern wieder Raum geben für das Lernen in Schulen und nicht nur unter diesen sehr, sehr eingeschränkten Distanzbedingungen wie bisher.
Doch nicht alle sind so überzeugt wie Hamburgs erster Bürgermeister. Zu lasch und undurchdacht seien diese Regelungen, zu groß die Gefahr neuer Corona-Hotspots an den Schulen. Das kritisieren mittlerweile rund 900 Menschen, die einen offenen Brief aus der Elternschaft unterschrieben haben und dabei auch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft unterstützt werden. Heiko Habbe, einer der Initiatoren der Aktion, steht vor dem Hamburger Rathaus. Er und seine Mitstreiter halten wenig davon, alle Schüler auf einmal in die Klassenzimmer zurückzuholen.
Was wir für möglich halten, ist, dass man mit einem kreativen Konzept das Kleingruppen kombiniert, das vielleicht außerschulisches Lernen kombiniert, digitale Lernangebote kombiniert, dass man mit einem solchen Konzept, wenn man es mehr in die Breite denkt, wenn man vielleicht auch guckt, wo kann man nochmal zusätzliche Räume gewinnen, dass man dann doch vieles schaffen kann, was man jetzt einfach, ob aus Bequemlichkeit oder Resignation, nicht gemacht hat.
Ein Treffen mit der Elterninitiative lehnt Hamburgs Schulsenator bislang ab.
Wenn wir in Corona-Zeiten eines gelernt haben, hier bei uns in Deutschland, dann das. Schulunterricht ist keine Selbstverständlichkeit.
Campus und Karriere. International.
In Flüchtlingslagern ist es immer schwierig, ausreichend Schulunterricht für alle Kinder anzubieten. Aber in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ist es fast unmöglich. Corona hat die Situation noch einmal verschärft. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet war in dieser Woche auf einer der griechischen Inseln, auf Lesbos, und wollte sich das dortige Flüchtlingslager Moria anschauen. Er brach den Besuch aus Sicherheitsgründen ab. Zu groß war die Hoffnung der zigtausend Menschen dort, zu aufgeheizt die Stimmung. Während er abreisen konnte, können die dort lebenden Flüchtlinge das Lager aber nicht verlassen. Seit Monaten schon nicht. Und für die rund 5000 Kinder gibt es weder Kindergarten noch Schule. Thomas Bormann.
Die Flüchtlinge in Moria fühlen sich wie im Gefängnis. Seit 5 Monaten, seit März, dürfen sie das Lager nicht verlassen. Denn für die Flüchtlingslager auf den Inseln gilt nach wie vor die Corona-Ausgangssperre. Offiziell, um die Flüchtlinge vor dem Virus zu schützen. Aber die Menschen im Lager fühlen sich nun völlig ausgegrenzt vom Rest der Welt. Per Videobotschaft schickt ein Vater aus Afghanistan seinen Hilferuf an die Welt. Er sitzt in seinem Zelt im Lager Moria, neben ihm hocken seine beiden Söhne im Kindergartenalter und schauen verschüchtert in die Kamera. Der Vater sagt: Meinen Söhnen wird die Zukunft gestohlen.
Ich wurde während des Krieges geboren und bin im Krieg aufgewachsen. Meine Kinder wurden auch während des Krieges geboren, aber ich möchte nicht, dass auch sie im Krieg aufwachsen und womöglich zu Extremisten werden. Ich möchte, dass meine Kinder studieren, deshalb bin ich hier. Ich bitte die Europäische Union, nehmt uns als Flüchtlinge auf, damit meine Kinder hier studieren können und damit sie sich gut in die Gesellschaft einbringen können.
Vor der Corona-Ausgangssperre, also noch Ende Februar, Anfang März, konnten sie wenigstens mal für ein paar Stunden raus aus dem Lager, mal auf einen Spielplatz gehen oder auch eines der Begegnungszentren von Hilfsorganisationen besuchen, wo sich Freiwillige aus aller Welt um Kinder kümmern. Wie etwa direkt neben dem Lager auf der Insel Samos, die Samos Volunteers.
Wir basteln zusammen, wir singen zusammen, wir machen auch manchmal so kleine Lernspiele.
Erzählte Anfang des Jahres Lavinia Frank von der Hilfsorganisation Samos Volunteers.
Viele von diesen Kindern natürlich müssten eigentlich zu einem Kindergarten gehen oder in eine Schule gehen, aber das gibt's hier nicht. Das heißt, wir versuchen das Ganze so ein bisschen aufzufangen, indem wir ihm eine Beschäftigung geben, eine strukturierte Beschäftigung.
Wenigstens für ein paar Stunden Abwechslung für die Kinder, wenigstens für ein paar Stunden so etwas wie Kindergarten oder Grundschule. Ältere Kinder besuchten Sprachkurse in Englisch und Griechisch. Mit der Corona-Ausgangssperre im März war damit Schluss. Aber selbst damals schon erreichten solche Angebote nur einen Teil der Kinder in den Lagern. Andere, wie Ahmed aus Syrien, waren nie bei einem solchen Kurs.
Die Kurse sind morgens. Dann muss ich immer anstehen für das Frühstück für meine kleinen Geschwister.
Und das dauere oft eine Stunde oder länger, sagt Ahmed. Wenn er das Frühstück gebracht hatte, musste er bald schon fürs Mittagessen anstehen. Ahmed stammt aus Syrien. Bevor er mit seinen Eltern und Geschwistern auf die griechische Insel kam, hatten sie sich 2 Jahre lang in der Türkei durchgeschlagen. Dort hätte Ahmed zur Schule gehen können, theoretisch. Ich konnte aber nicht, sagt er. Ich musste arbeiten und ein paar Lira dazu verdienen. damals schon als Elfjähriger. Wir hatten eh kein Geld für Stifte, für Papier und Schulhefte, sagt Ahmed auf Türkisch. Immerhin, er hat ein wenig Türkisch gelernt. Aber Ahmed hat seit Jahren keine Schule besucht. Auch hier, auf den griechischen Inseln, in den Lagern, vor denen die Flagge der EU weht, auch hier gibt es keine Schule für die vielen tausend Kinder. Der Fehler ist im System eingebaut, kritisiert Apostolos Vasis von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Weder gab es jemals Schulen innerhalb der Lager, noch durften die Kinder aus dem Lager in die öffentlichen Schulen gehen, die es neben dem Lager Moria auf der Insel Lesbos und auch auf allen anderen Inseln gibt. Leider, wie Apostolos Vasis betont.
Die Schulen standen diesen Kindern nicht offen, weil man davon ausging, dass diese Kinder ja nur vorübergehend hier seien. Außerdem bräuchten sie einen besonderen Unterricht. Es gab also immer irgendwelche Ausreden und die Kinder von Moria sind niemals zur Schule gegangen.
Mit schrecklichen Folgen, vor allem für die Psyche der Kinder. Apostolos Vasis und seine Kollegen haben viele erkrankte Kinder in der Feldklinik von Ärzte ohne Grenzen in Moria behandelt.
Die Menschen in den Lagern verlieren die Hoffnung, jeden Tag ein Stück mehr. Und die Kinder verlieren nicht nur die Hoffnung, sie verlieren ihre Lebensfreude. Das Trauma, das sie durchlebt haben, geht immer weiter und setzt sich in ihnen fest. Das geht so weit, dass sie sich selbst gar nicht mehr als Kinder ansehen.
Omid Ali Sadar ist einer der 14.000 Flüchtlinge im Lager Moria. Er kam im vergangenen November hier an mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn, der jetzt eigentlich bald eingeschult werden müsste. Stattdessen hockt die Familie hinterm Zaun des Elendslagers Moria und fühlt sich vergessen vom Rest der Welt.
Exactly this place is forgotten place and these people are forgotten people.
Moria ist ein vergessener Ort und die Menschen hier sind vergessene Menschen, klagt Omid Ali Sadar. Die Kinder, die keinen Spielplatz kennen, die keinen Kindergarten und keine Schule haben, leiden besonders darunter.
Die Kinder im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, sie kennen keinen Kindergarten und keine Schule. Seit der Corona-Krise dürfen sie zudem das Flüchtlingslager nicht verlassen. Die Hoffnung schwindet, die Lebensfreude der Kinder auch. So schildert es unser Korrespondent Thomas Bohrmann. Und wie ergeht es Flüchtlingskindern in Deutschland? Das wollen wir nun mit Ritva Griesig besprechen. Sie arbeitet mit im Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was wissen Sie über die Situation der Flüchtlingskinder hierzulande in der anhaltenden Corona-Krise?
Also das, was wir wissen, ist natürlich, dass das Leben und Erleben in den Erstaufnahmeeinrichtungen, in den Gemeinschaftsunterkünften, aber auch in den Jugendhilfeunterkünften ein anderes ist als in einem regulären Vier-Personen-Haushalt. Besonders zu benennen sind natürlich, dass es physische, psychische und eben aber auch Bedarfe gibt, die sich hinsichtlich der technischen Ausstattung sehr unterscheiden. Das meint, dass es beengte Wohnverhältnisse gibt, dadurch natürlich auch mehr Konflikt- und Stresspotenzial, teilweise Gewalt. Es sind keine digitalen Endgeräte häufig verfügbar, sodass die Schüler und Schülerinnen nicht am regulären digitalen Fernunterricht teilnehmen konnten, wenn der denn stattgefunden hat. Und genau diese Bedarfe müssen natürlich analysiert werden und sich angeschaut werden.
Die Bedarfe sind da, das kann man sich vorstellen, beengte Verhältnisse in Flüchtlingsunterkünften, kein eigener Arbeitsplatz, schlechte Möglichkeiten zu lernen. Die Sommerferien gehen jetzt peu à peu in allen Bundesländern zu Ende. Welche Unterstützungsangebote brauchen die Kinder und welche können auch schon angeboten werden?
Bisher wurden bereits Sommerschulen angeboten oder auch vereinzelt beispielsweise über die Ruhr-Universität Bochum Projekte mit Lernstudierenden, wo sozusagen die Lernstudierenden sich Konzepte überlegt haben und mit Schülern, Grundschülern gearbeitet haben. Es konnte damit ein Teil der Bedarfe abgedeckt werden. Man muss natürlich aber auch sagen, dass sich die Bildungsungleichheit zwischen den Schülern durch unterschiedliche Voraussetzungen weiter verschärft hat, sodass man jetzt nach den Sommerferien Systeme initiieren muss, wie beispielsweise eine zusätzliche Betreuung im Nachmittagsangebot oder spezifische Projekte, die auf Schülerinnen und Schüler mit Fluchterfahrung gemünzt sind oder auch auf Schüler mit Migrationserfahrung und auf Schüler, die mit Sprachbarrieren umzugehen haben, um dort ganz gezielt Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern oder zu stabilisieren.
Stabilisierung, sagen Sie gerade, das ist natürlich notwendig, weil bei vielen Flüchtlingskindern ja auch keine stabilen familiären Verhältnisse mehr herrschen, vielleicht ein Elternteil nicht mehr da ist oder auch möglicherweise beide. Die psychische Verfassung ist nicht gut, wir hatten es eben im Beitrag auch schon gehört. Traumata aufgrund der Flucht, aufgrund von Kriegserlebnissen, die sind da, die setzen sich fest, wenn sie nicht bearbeitet werden. Muss da nicht noch verstärkt Hilfe geleistet werden, unterstützt werden, um die Kinder erst einmal in eine Verfassung zu bringen, in eine stabile psychische Verfassung, damit sie überhaupt aufnahmefähig sind für den Lernstoff?
Genau, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Das sollte sowieso getan werden, weil, genau wie Sie sagen, wenn ich als Kind oder auch als Mensch mit Traumatisierung zu kämpfen habe, fällt es mir wesentlich schwerer, Lernstoff aufzunehmen, weil ich abgelenkt bin, ich mich nicht so sehr fokussieren kann, sodass auch im psychosozialen Bereich natürlich Unterstützung geboten werden muss und das in den Einrichtungen, aber möglicherweise auch in einem Ganztagsschulangebot, was dort Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nochmal stärker mit einsetzt, vielleicht auch eine Schulpsychologin oder einen Schulpsychologen, die vor Ort sind und genau diese Bedarfe sich nochmal detaillierter anschauen können.
Die Schule startet jetzt wieder. Es soll Präsenzunterricht geben, was es zu großen Teilen im vergangenen Schuljahr nicht gab. Das hat gerade für geflüchtete Kinder vermutlich einen ganz besonderen Aspekt nochmal gehabt. Sie konnten schlecht Kontakt zu Mitschülern halten oder Freundschaften aufbauen. Das ist digital und wenn man sich selten sieht, einfach auch schwierig. Wie kann und wie muss jetzt auch innerhalb eines Klassenverbandes verstärkt versucht werden, die Kinder zusammenzubringen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen und der natürlich auch zu einer gelungenen Integration beiträgt. Wenn ich mich nicht wohlfühle in meiner Umwelt, dann lerne ich, wenn wir es auf Schule übertragen, auch schlechter, sodass es natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass die Schüler dahingehend unterstützt werden. Und das kann man beispielsweise ermöglichen, indem die Schüler in kleineren Lerngruppen zusammengebracht werden und dann dort vielleicht auch nochmal in der Lage sind, leichter Kontakte zu knüpfen, gerade wenn sie noch mit Sprachbarrieren zu kämpfen haben.
Wie wichtig ist es auf der anderen Seite, auch die Eltern mitzunehmen, die Eltern der geflüchteten Kinder, die selbst ja Flüchtlinge sind?
Natürlich ist es immer sehr, sehr wichtig, die Eltern mit einzubeziehen. Und da beispielsweise wäre es möglich oder wäre es einfach auch anzuraten, in mehrsprachiger Ausführung Unterstützungsangebote anzubieten. Es gibt beispielsweise Lernbegleiter, um mit den Eltern besser in Kontakt zu kommen, die auch mehrsprachig sich ausrichten. Das können auch Stadtteilmütter sein oder Sprach- und Kulturlotsen, die dafür ausgebildet sind, in diesen Kontakt zu gehen, zwischen oder auch zu moderieren zwischen Eltern und Lehrerinnen und Lehrern. Und es wäre beispielsweise auch möglich, Migranten-Selbstorganisationen mit einzubeziehen und so Lehrer, Eltern und Schüler in einem Boot sitzen können.
Jetzt haben Sie viele Unterstützungsangebote, Möglichkeiten erwähnt. Was davon wird denn tatsächlich umgesetzt?
Ja, was davon wird umgesetzt? Das sind alles Angebote, die initiiert wurden und die auch an Schulen teilweise umgesetzt werden. Häufig ist dazu aber natürlich eine Eigeninitiative auch der Lehrerinnen und Lehrer notwendig. Das heißt, es muss sich natürlich an bestimmte Organisationen gewandt werden, die das anbieten. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, und zwar bei den Ressourcen, die Lehrerinnen und Lehrern auch zur Verfügung stehen. Was man tun könnte in so einem Moment, ist beispielsweise über Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter oder auch über Schulpsychologinnen und Schulpsychologen eine Vermittlung stattfinden zu lassen und den Lehrern vorzuschlagen und vorzustellen, sodass sie es dann auch nutzen können. Weil die Ressourcen jetzt in oder nach dieser situationsbedingten Änderung in den Schulen nicht mehr werden, einfach weil es ein neues System gibt, beziehungsweise das System verändert werden muss und viele Anpassungen stattfinden und alle mit einer gewissen Unsicherheit zurechtkommen müssen, sodass es an dem Punkt auch nochmal wichtig ist, das pädagogische Personal zu begleiten und ihnen diese Dinge auch vorzuschlagen.
Das hört sich, Sie sagen selber, stark nach einer Verdichtung der Lasten, die Lehrer und Lehrerinnen tragen müssen, Verantwortung, die sie dann haben, an. Gibt es nicht Möglichkeiten der Institutionalisierung, dass es die Lehrer entlastet, dass automatisch geflüchtete Kinder zu solchen Unterstützungsangeboten kommen?
Was dabei ganz, ganz wichtig ist und auch zum Beispiel eine Handlungsempfehlung der Leopoldina ist, dass man in Bildungseinrichtungen so eine Art Taskforces einsetzt, die die Ressourcen bündeln und über multiprofessionelle Teams Kontakt zu schwer erreichbaren Eltern und Jugendlichen und Kindern übernehmen. Und das heißt, dass man gerade jetzt in dieser Situation ganz gezielt in den Schulen Systeme einsetzen sollte, die diese nochmal stärker werdenden Bildungsungleichheiten abfedert und minimiert, um nicht die Kinder zu verlieren, die sowieso schon von vornherein, weil sie einfach nicht die Ressourcen haben wie andere Kinder, noch ungleichere Bildungschancen haben als zuvor.
Sagt Ritva Griesig vom Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Jahrestage wie der heutige sind traurige, ja sogar verstörende. Vor 75 Jahren warfen die USA tatsächlich eine Atombombe auf ein von Menschen bewohntes Gebiet ab, auf die japanische Stadt Hiroshima. Mit verheerenden Folgen, die jeder seither kennt. Doch bis heute hat sich die Menschheit nicht dazu entschließen können, Atomwaffen abzuschaffen. UN-Generalsekretär Guterres fordert erneut, sich endlich darauf zu einigen. Doch zurzeit passiert das Gegenteil. Staaten, die Atomwaffen besitzen, modernisieren ihre Arsenale wieder und entwickeln sogar neue Waffen. Nichts gelernt aus der Geschichte? Katrin Erdmann hat sich gefragt, wie Japan selber Hiroshima aufarbeitet in den Schulen des Landes.
Besuch in der Funairi-Oberschule in Hiroshima. Im Fach Weltgeschichte geht es gerade um Napoleon und Okinawa. Tomoko Yanagi leitet die Schule seit einem Jahr. Beim Atombombenabwurf hatte die Schule mit mehr als 600 Toten die meisten Opfer zu beklagen. Friedenserziehung wird großgeschrieben, kritische Aufarbeitung der eigenen Geschichte nicht.
Unser Fokus liegt nicht darauf, den Kindern beizubringen, was Japan anderen asiatischen Ländern angetan hat.
Das sei zu politisch, räumt sie erstaunlich offen ein. Und dementsprechend ist auch das Ergebnis. Die Abiturienten haben alle den Spezialkurs Weltgeschichte belegt. Sie würden viel über die Atombombenopfer lernen, allerdings vor allem über die japanischen, sagt Kota.
Ich weiß, dass es Opfer anderer Nationalitäten gab, aber mehr auch nicht.
Und dass viele bei Mitsubishi eingesetzt waren, die inzwischen auch Entschädigung an die Opfer zahlen mussten, die Jugendlichen senken beschämt den Kopf. Nozomi hat gelernt, dass die Atombombe abgeworfen wurde, damit der Krieg schnell beendet wird. Allerdings zweifelt sie an dieser These.
Japan hätte den Abwurf verhindern können, wenn es schneller kapituliert hätte. Zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass die amerikanischen Streitkräfte das Land bereits zur See und zu Land geschlagen hatten und die Niederlage absehbar war.
Die Abiturienten wissen wenig, doch die vorab eingereichten Fragen der deutschen Journalistin haben ihnen zumindest einen Anstoß gegeben. Minami sagt,
die Rolle Japans als Aggressor wird im Unterricht überhaupt nicht gelehrt. Das Opferbewusstsein ist deshalb, anders als das Täterbewusstsein, sehr stark ausgeprägt.
Doch jetzt sehe man zum ersten Mal auch die ausländische Perspektive. Allerdings ist fraglich, wie weit sich wirklich etwas ändern kann. So kommen bisher ausschließlich japanische Strahlenopfer an die Schule, um über ihre Erlebnisse zu berichten. Mal südkoreanische einzuladen, das sei Musukashi. Schwierig, sagt Direktorin Yanagi mit sichtlichem Bedauern. Doch selbst wenn sich Japan nur als Opfer sieht, hat das Land doch eine Verantwortung, der es gerecht werden müsse, findet Schülerin Nozomi.
Japan sollte sich wesentlich mehr für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen und auch den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben. Gerade weil Japan als einziges Land unter der Atombombe gelitten hat, kommt ihm eine besonders wichtige Rolle zu. Und es wäre wichtig, das Bewusstsein dafür in der gesamten Bevölkerung zu erhöhen.
So viel von Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop startet gleich nach den Nachrichten eine neue Reihe. Dagegen sein über Formen reaktionären Protests.